Gattoschuh, Fall 83. Den Geist missbrauchen. Jingan Tanhua von Tiantong nahm auf dem hohen Sitz Platz und sagte: Zen-Übende müssen darauf achten, den Missbrauch des Geistes zu vermeiden. Erleuchtung erlangen und die Selbstnatur erkennen, dies ist den Geist missbrauchen. Buddhaschaft erlangen und ein Meister werden, dies ist den Geist missbrauchen. Die Sutras studieren und die Lehren darlegen, dies ist den Geist missbrauchen. Gehen, stehen, sitzen und hinlegen. Dies ist den Geist missbrauchen. Schleimsuppe essen, Reis essen. Dies ist den Geist missbrauchen. Scheißen und pissen. Dies ist den Geist missbrauchen. Sich bewegen, still sein, gehen, kommen. Dies ist den Geist missbrauchen. Da gibt es noch einen Missbrauch des Geistes, aber den werde ich dir nicht erklären. Weil es das Wort gibt, sobald ein Wort zu der Regierungsbehörde gelangt, gelingt es 9 Ochsen nicht, es zurückzuziehen. Setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr wollt. Also, ein Zen-Meister setzt sich auf den Lehrstuhl und warnt davor, den Geist zu missbrauchen und zählt dann auf, was das alles ist. Wir müssen darauf achten, den Missbrauch des Geistes zu vermeiden. Wenn wir mit Zen, wenn wir mit Buddhismus anfangen, wenn wir uns das erste Mal damit beschäftigen, dann sind wir wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise dahin gekommen, zu der Erkenntnis, irgendetwas ist im Umgang mit meinem Geist nicht richtig. Im Normalfall, ganz viele Leute und wir selbst auch vielleicht noch oft in unserem Alltag, gibt es ein Welterleben, bei dem ich, wenn es mir schlecht geht, ein Opfer äußerer Umstände bin. Mir geht es schlecht, weil ich zu wenig Geld kriege oder weil jemand mich schlecht behandelt, weil ich Stress habe und so weiter und so fort. Das heißt, mein Leiden kommt aus Sicht des gewöhnlichen Menschen, nicht aus meinem Geist, sondern aus der objektiven Wirklichkeit. Das ist das, was ich erlebe. Ich bin hier ein Subjekt in dieser Welt und mir gegenüber steht eine Welt mit feindlichen Objekten, die mir gegenüberstehen, und je nachdem, wie diese Objekte jetzt gerade gestaltet sind, leide ich oder nicht. Ich kann auch Glück haben, dass es angenehme Objekte sind, dann geht es mir gut. Aber das ist die normale Sichtweise eines Menschen. Wenn man mit Buddhismus, wenn man mit Zen angefangen hat, hat man irgendwann diesen Punkt erreicht, dass man zumindest eine Ahnung, ein tiefes Gefühl, den Verdacht entwickelt hat. So funktioniert das Ganze nicht. Das Problem, warum ich leide, kommt nicht daher, dass eine böse Außenwelt mich dazu zwingt, sondern mein Leiden entsteht aus der Art, wie ich mit meinem Geist umgehe. Und dann versuchen wir, weil wir festgestellt haben, dass wir leiden und weil wir herausgefunden haben, dass das wohl an unserem Umgang mit unserem Geist liegt, dieses Problem zu identifizieren. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, wie gehe ich denn mit meinem Geist richtig um? Oder was bedeutet es, mit meinem Geist falsch umzugehen? Was bedeutet es, meinen Geist zu missbrauchen? Wie kann ich dem entgehen? Dazu benutze ich dann erstmal ein bisschen buddhistische Theorie. Buddhistische Theorie in diesem Zusammenhang ist, mein Leiden kommt aus Gier, Hass, Verblendung. Gier heißt, irgendetwas haben wollen, was gerade nicht zur Verfügung steht. Hass bedeutet, etwas, was gerade da ist, weghaben wollen. Verblendung bedeutet generell eine falsche Sicht der Welt zu haben, was wünschenswert ist und was nicht. Also beginnen wir damit, uns damit zu beschäftigen. Verblendung ist am schwersten aufzulösen und auch nicht immer klar zu erkennen. Gier und Hass dagegen sind für uns sehr deutlich erkennbar. Ein Grund, warum bei Sessions so strenge Regeln gelten, ist, dass sie uns mit unserer Gier und unserem Hass sehr deutlich konfrontieren. Da ich hier nicht sofort das tun kann, was ich gerne möchte, da ich mir nicht problemlos sofort etwas nehmen kann, beim Essen erst Gascho machen muss und geduldig warten muss, bis irgendjemand mal kapiert, dass ich hier Milch für meinen Kaffee haben will oder was auch immer ich gerne hätte, wird mir meine Gier bewusst. Insbesondere auch in dem, was sie sofort bewirkt, nämlich den Gedanken, ich könnte ja auch die Abkürzung nehmen. Ich brauche ja nicht zu warten. Ich könnte ja einfach über den Tisch langen, dann kann ich mir selbst die Milch holen. Da muss ich ja nicht 2 Minuten warten. Das ist Gier. Umgekehrt, wenn ich auf meine Milch warte und feststelle, niemand reagiert, dann ist die andere Reaktion in unserem Geist, dass ich mir die Leute angucke. Ich kenne doch alle die Regeln hier. Eigentlich weiß doch jeder, dass man hier achtsam sein müsste und gucken müsste, wenn jemand ein Zeichen macht. Und wenn das da nicht passiert, dann entsteht Hass. Das heißt nicht, dass ich die Menschen, die da jetzt mir gegenüber sitzen, intensiv hasse, sondern es entsteht einfach ein Gefühl von Ablehnung, von weghaben wollen. Und auch da wieder den der Wunsch in unserem Geist, diese Situation irgendwie zu ändern. Verblendung in diesem Zusammenhang ist nicht so deutlich, aber im Grunde genommen steckt dahinter schon eine Vorstellung, wie die Welt zu sein hätte. Und wenn ich da nachgebe, dann fange ich an der Welt rumzubasteln, so dass alles besser läuft. Dann überlege ich mir zum Beispiel, dass diese Regeln, die wir haben, total widersinnig sind. Macht doch alles viel zu kompliziert. Wäre doch viel einfacher zu regeln. Könnte doch jeder einen kleinen Krug Milch vor seinem Platz kriegen. Oder wir könnten 5 Milchtüten benutzen. Dann müsste man nicht so lange warten. Das heißt, die Vorstellung, die Welt so wie sie ist, ist falsch und ich müsste sie überarbeiten. Und wenn die Welt so wäre, wie ich sie in meinem Geist baue, dann wäre alles gut. Das ist Verblendung in Reinkultur. Das sind die ersten Dinge, die ersten Ausprägungen von Geistesmissbrauch, denen wir bei unserer Übung begegnen. Und es ist natürlich auch beabsichtigt, dass wir ihm begegnen. Und es ist gar nicht beabsichtigt, dass Gier und Hass minimiert werden hier auf Sessions. Es ist gar nicht wirklich erwünscht, sondern eigentlich ist erwünscht, dass ich sie wahrnehme. Denn sich zeitweise von Gier zurückzuhalten, schafft zwar eine gewisse Erleichterung, aber das bedeutet eben auch nur, dass man sie kurz eingefroren hat. Wenn man sie nachher wieder aus dem Kühlschrank rausnimmt, hat sie noch genau den gleichen Geschmack. Gier und Hass und in weiterer Folge auch Verblendung verschwinden eigentlich nur oder vermindern ihren Einfluss, wenn ich mir ohne Filter anschauen kann, wie es mir damit geht. Wie es mir damit geht, wenn ich etwas ganz Bestimmtes haben möchte und ich kann da nicht dran. Ich kann die Welt gerade nicht so hin manipulieren, dass das klappt. Etwas, was ich in meinem Alltag problemlos tun könnte. Ich könnte irgendjemand fragen, ich könnte auch irgendjemand einreden, dass er das ein bisschen anders regelt. Und dafür gibt es hier keinen Raum. Und je ernster ich das nehme und je mehr ich es auch vermeide, auch irgendwie subtil das zu manipulieren, desto mehr fange ich an, das Leiden wahrzunehmen, was durch diese Gier entsteht. Das Leiden, dass ich etwas haben möchte und ich bekomme es nicht. Das ist verglichen mit ganz vielen Sachen, die in der Lehre des Buddha auftauchen als Leiden, Alter, Krankheit und Tod. Ein ganz kleines Leiden, scheinbar. Aber in Wirklichkeit sind es genau diese Formen von Leiden, die unser Leben kontrollieren. Leiden ist ein Rückkopplungsmechanismus. Es entsteht nicht daraus, dass irgendwann einmal ein großes Ereignis geschieht, sondern es geschieht dadurch, dass wir einen gewissen Umgang mit unserem Geist die ganze Zeit trainieren. Wenn etwas nicht so ist, wie ich es will, und ich kann es nicht ändern, dann muss ich irgendwie einen anderen Weg finden, mich daran vorbeizumogeln. Das ist Missbrauch des Geistes. Und damit können wir üben. Und es ist auch einsichtig, dass, wenn man sich das bewusst macht, wenn man Gier und Hass erlebt und das dadurch entstehende Leiden erlebt, dass das wahrscheinlich heilsam ist. Aber Yingan Tanua hört nicht auf. Den ersten Satz man muss den Missbrauch des Geistes vermeiden, den akzeptiert jeder, der einen spirituellen Weg geht. Erleuchtung erlangen und die Buddha-Natur erkennen, dies ist den Geist missbrauchen. Das ist dann schon schwieriger, denn fast alle Zen-Schriften behaupten, genau darum geht es. Erleuchtung erkennen und die Selbstnatur erkennen. Das ist eines der wesentlichen Charakteristika des Zen. Schau des eigenen Wesens. Und das ist ein bisschen auch das Siegel des Zen, der Unterschied zu anderen Schulen. Erkenntnis der Selbstnatur, viel wichtiger als irgendeine geschriebene Lehre oder als irgendwelche Sutras. Erkenne selbst deine Selbstnatur, erlange Erleuchtung, finde es selbst raus. Also das Markenzeichen des Zen und auch das, sagt Yingan Tanua, ist den Geist missbrauchen. Und er fährt fort. Buddhaschaft erlangen und ein Meister werden ist den Geist missbrauchen. In allen Schulen des Buddhismus, die auf Befreiung durch eigene Kraft setzen, ist das ganz klares Ziel, Buddhaschaft zu erlangen. Und dabei auch ein Meister zu werden. Ein Meister zu werden deswegen, weil man dann anderen helfen kann. Die Sutras studieren und die Lehren darlegen, hieß es den Geist missbrauchen. Also sich mit der Lehre des Buddha zu befassen und sie so weit zu meistern, dass ich sie auch anderen darstellen kann, bedeutet auch, den Geist missbrauchen. Was ich hier gerade mache, ist den Geist missbrauchen. Das klassische Ziel eines Rohatsus ist demnach den Geist missbrauchen. Gehen, stehen, sitzen und hinlegen, das ist den Geist missbrauchen. Also wenn wir jetzt vielleicht auf den Gedanken gekommen sind, muss man den ganzen abstrakten Krams weglassen, all diese Vorstellungen von Befreiung, irgendwo hinkommen, in einen komplizierten Weg gehen, Mahayana-Philosophie verstehen, große Erlebnisse haben, dann kommen wir vielleicht dahin, ich lasse das alles weg und bleibe einfach in der Achtsamkeit auf den Augenblick. Gehen, stehen, sitzen und liegen sind die vier Körperhaltungen, die im Buddhismus empfohlen werden, als die Formen, die man für die Übung verwenden kann. Achtsamkeit auf die Körperhaltung. Einfach nur wissen, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich stehe, stehe ich, wenn ich sitze, sitze ich, wenn ich liege, liege ich. Das scheint ziemlich einfach. Das hat jetzt auch nicht sofort den Verdacht, dass es irgendeiner komplizierten Erleuchtungstheorie angehört. Aber auch das ist den Geist missbrauchen. Schleimsuppe essen und Reis essen ist auch den Geist missbrauchen. Also einfach sich um gar nichts kümmern, könnte man sagen, leb einfach dein Leben. Wenn du essen willst, iss. Auch den Geist missbrauchen. Scheißen und pissen. Dies ist den Geist missbrauchen. Das ist schwierig zu vermeiden. Wie kann ich es vermeiden, meinen Geist zu missbrauchen? Sich bewegen, still sein, gehen, kommen. Dies ist den Geist missbrauchen. Dieses Koan erinnert ein bisschen an Mumons Zen-Warnung. Wenn wir nur eine von diesen Zeilen nehmen würden, dann könnten wir daraus irgendetwas ableiten, was denn der richtige Umgang mit unserem Geist ist, wie wir es denn vermeiden können, den Geist zu missbrauchen. Wenn wir alle diese Dinge zusammennehmen, Erleuchtung erlangen, vermeiden, Buddhaschaft erlangen, vermeiden, Sutra-Studium vermeiden, Körperhaltung einnehmen, vermeiden, Essen vermeiden, Scheißen und Pissen vermeiden, sich bewegen, still sein vermeiden, dann stellen wir fest, da bleibt eigentlich gar nichts mehr. Da gibt es überhaupt keinen Ausweg. Das, was hier beschrieben wird, beschreibt alles, was ich überhaupt tun kann. Fängt an mit den abstrakten buddhistischen Sachen, aber spätestens bei Essen, Trinken, Scheißen und Pissen komme ich nicht raus. Wie kann ich es dann vermeiden, den Geist zu missbrauchen? Wie komme ich da raus? Und was ist gemeint mit dem Geist missbrauchen? Wenn es einfach nur eine paradoxe Aufforderung wäre, die mich verwirren soll, dann würde das jetzt reichen. Aber es lohnt, sich die Frage zu stellen, was ist damit eigentlich gemeint? Was meint er damit? Das ist den Geist missbrauchen. Wenn er meint, das ist automatisch und immer den Geist missbrauchen, dann haben wir ein Problem. Ich könnte jetzt auch noch hinzufügen, einatmen und ausatmen ist den Geist missbrauchen. Wenn ich sage, immer wenn ich das tue, was er da beschreibt, missbrauche ich meinen Geist, dann ist das vielleicht eine Sammlung von paradoxen Aufforderungen, aber es ist nichts, womit ich mich weiter auseinandersetzen könnte. Letztendlich sind die Sachen, die hier aufgezählt sind, alle die Tätigkeiten, die Ying An Tanuas Schüler, seine Hörer, wahrscheinlich unternommen haben. Darum haben sie sich bemüht. Das war eigentlich das, worum es ihm ging. Erleuchtung erlangen, Buddha werden, irgendwann selbst genügend verstanden haben, um ein Lehrer, ein Meister zu sein, die Sutras verstehen, achtsam sein, 24 Stunden am Tag, auch bei den kleinsten Tätigkeiten achtsam zu sein. Und trotzdem sagt er, all das, was ihr hier macht, bedeutet den Geist missbrauchen. Wenn wir unsere eigene Übung anschauen, dann ist sie ganz ähnlich ausgerichtet. Wir haben ähnliche Motivationen, ähnliche Vorstellungen wie die Zuhörer von Yingan, wie Übung funktioniert. Was richtigen Umgang mit unserem Geist meint. Vor dem Hintergrund, dass wir vorher gelernt haben, was falscher Umgang mit unserem Geist ist. Falscher Umgang ist, nicht nach Erleuchtung suchen, sondern nach persönlichem Erfolg, Fortschritt, Macht, wunderbaren, erotischen Erlebnissen, was auch immer. Eine weltliche Karriere machen. Nicht die Sutras studieren, sondern mir ganz viele Netflix-Serien reinziehen. Statt gehen, stehen, sitzen und hinlegen, wäre das Pendant, vollkommen achtlos durch die Gegend zu laufen, was Michael immer so gehasst hat. Radio hören und gleichzeitig Zeitung lesen und vollkommen die Wahrnehmung meiner selbst verlieren, so dass ich in Wirklichkeit nicht weiß, ob ich gehe, ob ich stehe, ob ich sitze oder liege. Schleimsuppe essen und Reis essen. Der Gegensatz ist natürlich, sich besonders leckere Sachen auszusuchen. Ein leckeres Frühstück, das ist mein Lieblingskäse, wenn ich den nicht kriege, dann geht es mir schlecht. Das alles, diese normalen Arten, diese profanen Arten, meinen Geist zu missbrauchen, haben wir schon hinter uns gelassen, zumindest verstandesmäßig. Jingan Tanhuas Aufforderung bezieht sich darauf, unsere Übung wirklich zu durchdringen und wirklich zu ihrem Grund durchzudringen. Denn auch alle diese heilsamen Tätigkeiten oder scheinbar heilsamen Tätigkeiten können daran kranken, dass sie die falsche Motivation haben, eine unheilsame Motivation. Jeff Shaw, ein amerikanischer Zen-Lehrer, der in Japan lebt, hat ja mal ein Session gemacht, hat über den Wunsch, Erleuchtung zu erlangen, gesagt, das ist die egoistischste Prägung, Ausprägung des Geistes, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich will für mich Erleuchtung erlangen. Wird überall hoch angepriesen im Buddhismus, aber was ist anmaßender, was ist egoistischer, als zu sagen, ich will für mich Erleuchtung erlangen und meine Selbstnatur erkennen. Dahinter steckt natürlich der Gedanke, diese Erleuchtung ist etwas, was ich bekomme, was mich nach vorne bringt. Und es kann dazu führen, und das ist den Geist missbrauchen, dass ich nicht mehr sehe, was um mich vorgeht, weil ich ja damit beschäftigt bin, was mit meiner Erleuchtung wird. Und vor dieser Aufgabe, Erleuchtung zu erlangen, kann ich jahrelang sitzen, wie das Kaninchen vor der Schlange. Es wird auch nicht dadurch behoben, dass ich vielleicht mal ein paar Erfahrungen gemacht habe. Es kann sogar schlimmer werden, weil ich denke, ich muss das nochmal erlangen. Ich muss diese Erfahrung vertiefen. Und das wird ja im Zen auch ganz oft gesagt. Entscheidend ist, was ist deine Motivation? Steckt dahinter nicht eigentlich der Wunsch deines Egos, deines Ichs, wieder Wichtigkeit zu erlangen? Steckt hinter dem Wunsch, Buddhaschaft zu erlangen und ein Meister zu werden, nicht der Wunsch, andere belehren zu können, etwas Besseres zu sein? Das heißt, hast du nicht vielleicht deine ganz normalen weltlichen Wünsche nur etwas umgebaut und mit einer buddhistischen Fassade überzogen. Sutra studieren und die Lehren darlegen steckt hinter dem Wunsch, die Lehre des Buddha zu verstehen, nicht eigentlich der Wunsch, die Welt kontrollieren zu können, ein Rezept für die Welt zu kriegen, damit ich weiß, wie sie funktioniert, damit ich sie in den Griff kriege, steckt hinter dem Wunsch, Lehren darzulegen, nicht auch genau der Wunsch, meine Sicht der Welt zu verbreiten, birgt das nicht die Gefahr, dass ich nur meine Form von Nichtwissen verbreiten möchte. Wenn ich sage, gehen, stehen, sitzen und liegen, dann kann das eben auch bedeuten, verzichte darauf, mich darauf einzulassen, wie das eigentlich ist, warum ich das alles tue, was meine wirkliche Absicht ist beim Üben. Das heißt, auch da kann ich wunderbar achtsam sein und trotzdem an den entscheidenden Punkt nicht herankommen. Schleimsuppe essen, Reis essen, scheißen und pissen. Das könnte man so interpretieren wie: kümmere dich um das alles nicht. Klingt ja auch gut. Es birgt aber eben auch die Gefahr, dass ich irgendwo wieder einen Schlussstrich gezogen habe. Ich komme sowieso nicht weiter. Das reicht mir. Ich bin einfach so. Ich lebe einfach. Wenn jemand hier zu einem Session kommt und du fragst ihn oder sie, warum bist du hier? Und er oder sie antwortet, ich komme einfach nur, um zu leben. Klingt das vielleicht erstmal gut, vielleicht mal beeindruckend. Aber die Frage ist das glaubhaft? Ist das wirklich so? Reicht mir das wirklich? Ist das wirklich wahr, dass ich einfach nur so sein kann? Das wäre toll. Wunderbar, nur so sein können. Aber ist das wirklich so? Oder ist es eine Geschichte, die ich mir erzähle, dass ich einfach nur so bin? Hat es auch einen bestimmten Zweck? Ist es auch wieder nur ein Weg für mich, für meine Ich-Bezogenheit, einen Platz in der Welt zu kriegen, wo ich ungestört bin? Ying An fordert von seinen Schülern, sich auf diese Frage einzulassen. Sich darauf einzulassen, sich die Frage zu stellen, ist nicht wirklich alles das, was ich hier tue, falsch? Ist nicht alles, was ich hier unternehme, von einer unheilsamen Absicht geprägt? Kann das überhaupt funktionieren? Kann diese ganze buddhistische Methodik funktionieren, wenn ich nicht bereit bin, im Kern, im Grunde daran zu gehen, an meinen Ich-Bezug? Mir klar zu machen, dass es nicht um mich gehen kann. Und sich selbst die Frage zu stellen, bei allen Tätigkeiten, was ist deine wirkliche Absicht dabei? Warum tust du das? Mache ich das, um mich zu erhöhen? Mache ich das, um mächtiger zu werden? Mache ich das, um eine sichere Position in der Welt zu bekommen? Oder mache ich das wirklich, um den Geist zu befreien? Wie können wir damit umgehen? Ich glaube, es ist hoffentlich klar geworden, es geht nicht darum, alle diese Tätigkeiten aufzugeben. Das können wir gar nicht. Spätestens bei Scheißen und Pissen hört es auf. Wir müssen diese Sachen weitermachen. Aber entscheidend ist die Motivation, aus der heraus wir die machen. Und uns immer die Frage zu stellen, mache ich das für mich? Mache ich das für mein Ego? Will ich in meinem Gefängnis bleiben? Oder mache ich das für die Befreiung? Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle. Darum geht es bei der Frage, wie kann ich es vermeiden, den Geist zu missbrauchen? Ich wünsche euch viel Spaß dabei, das rauszufinden. Vielen Dank.